Teil 3 der Big Show 777. Ganz viel Football. Zunächst die europäische Komponente mit Andreas Renner und mit Nicolas Martin. Und die beiden kümmern sich dann auch um die National Football League, die ja erst kommende Woche dann beginnen wird. Und dann gibt es den ersten von zwei Motorsportteilen mit Eddie Mielke und mit Stefan der Voice Heinrich. Zweirad und Vierrad, wie man es kennt. Teil 3, Big Show 777. Es ist die Big Show 777 und ich freue mich sehr, dass wir auch in dieser Woche mit dem Football weitermachen können. Zum einen mit Nicolas Martin. Guten Morgen, Mahlzeit Nicolas.
Guten Morgen.
Und mit Andreas Renner. Hallo Andreas.
Hallo.
War Innsbruck eine Reise wert? Wenn ja, für wen? Also nicht für die Münchner Fans, glaube ich. 48-28, Andreas, hat Nordic Storm gewonnen. Premieren-Champion in der EFA. Nicht, dass ich es durcheinander bekomme. Wir werden auch noch über andere Divisionen sprechen. Was haben wir, die es nicht gesehen haben, in erster Linie versäumt, Andreas?
Also,
da kommt ein Error von Nicola.
Ja, ja. Bleiben wir jetzt mal beim Spiel. Was ihr versäumt habt, ist tatsächlich ein sehr dominanten Auftritt von Nordic Storm gegen ein Münchner Team, von dem wir alle mehr erwartet hatten. Also wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das ein Duell auf Augenhöhe ist. München hatte das erste Spiel in der Saison auch gegen Nordic Storm ganz gut gespielt und vor allen Dingen gewonnen. Ne? Aber in dem Spiel waren sie komplett überfordert von dem, was Nordic Storm vor allen Dingen mit der Defensive Line ihnen offensiv für Aufgaben gestellt hat. Da war permanent Druck auf den Quarterback, der damit auch nicht sonderlich gut umgegangen ist. Und ihre Defensive konnte halt auch nicht richtig gut gegenhalten gegen diese Offensive von Nordic Storm. Also es war überraschend, dass die Kopenhagener das so deutlich dominiert haben. Und unterm Strich dann auch schon während des Spiels ein bisschen enttäuschend, wie schwach München da abgeschnitten hat, dass das Spiel deswegen nicht spannender war. Natürlich Respekt vor der Leistung von Nordic Storm.
Wenn Andreas sagt, die Kopenhagener, das würde mich mal interessieren, oder die Münchner, Nicola, wie viele Menschen, die tatsächlich aus München bzw. Kopenhagen kommen, sind denn da auf dem Platz gestanden? Wirklich, tatsächlich?
Ja.
Also tatsächlich, okay. Das finde ich ja spannend.
Nikolai, lass mich das mal ganz kurz erklären. Mhm. Es ist so, du hast das war in der ELF so und ist in diesen beiden neuen Ligen der EFL, in der AFLI tatsächlich auch so. Du hast eine bestimmte Anzahl von Imports. Das ist nicht jetzt in beiden Ligen, die aktuell existieren, genau gleich. Aber es sind 10 bis 12 so ungefähr. Ne? Ja. Importspieler aus Europa und aus den USA. Aber der Rest der Mannschaft, und das können bis zu 65 Spieler sein, sind sogenannte Homegrowns.
Ah.
Homegrowns müssen also in der ersten Linie erstmal dann aus dem Land kommen. Und aus rein logistischen Gründen kommen die meist aus der näheren Umgebung, weil da verdient ja keiner so viel Geld, dass er davon leben kann. Und die müssen also alle nah genug am Spielort leben, dass sie tagsüber noch einen normalen Job nachgehen können und dann 2, 3, 4 Mal die Woche zum Training, Heimspiel, was auch immer da gerade ansteht, nach München oder wohin auch immer fahren können. Und deswegen würde ich mal sagen, ist der Radius zum Beispiel bei München vielleicht max 2 Stunden mit dem Auto entfernt, weil ansonsten kann man das ja eigentlich niemandem zumuten und das ist schon grenzwertig.
Und bei Kopenhagen muss man hinzufügen, als Nationals gelten auch Schweden, weil sie stehen quasi
für ganz Skandinavien.
Kopenhagen, aber halt direkt daneben einmal über die Brücke für die Region um Malmö, ne?
Ja, und das hat natürlich was damit zu tun, dass es in Schweden keine eigene Mannschaft gibt. Also wird das Territorium für die Homegrowns dann an die Dänen weitergegeben, während es in Deutschland natürlich nur Deutsche als Homegrowns zählen.
Nicola, wie war der Fanzuspruch? Wir hatten ja, waren es 5.000 Zuschauer, die wir letzte Woche irgendwie avisiert oder erhofft hatten. Wie hat sich das Tivoli-Stadion vor dieser herrlichen Kulisse und diesem unherrlichen Föhn angefühlt?
Also ich habe jetzt die Zahl gesehen, 4.100 Zuschauer wären da gewesen.
Ja.
Ja, also neutraler Spielort, erstes Jahr. Wir haben über die Zuschauerzahlen in beiden Ligen geredet, dass da ein doch nicht ganz unerheblicher Rückgang zu verzeichnen ist. Also da müssen sie halt drauf aufbauen. Man muss sich halt die Frage stellen, dieses Konzept Halbfinale am neutralen Ort, Finale am neutralen Ort, ja, Halbfinale am neutralen Ort, Fragezeichen. Ja, also 4.100 waren es dann.
Jetzt. Man muss natürlich auch dazu sagen, ja, der neutrale Ort Innsbruck, ja, die Zuschauerzahlen bei größeren Sportveranstaltungen in Österreich sind halt auch insgesamt grundsätzlich kleiner als zum Beispiel in Deutschland. Das muss man ja auch mit einpreisen. Deswegen finde ich jetzt 4.100 Zuschauer am neutralen Ort in Innsbruck eigentlich okay.
Ja, also ist ja so. Innsbruck ist keine riesige Stadt. Ja? Also Innsbruck hat gerade mal, meine ich, mehr als 100.000 Einwohner. Ich habe gerade vorher, Nicola, mit Klaus Bellstedt drüber gesprochen. Der meinte, naja, wenn er am Abend vor dem Hockey-WM-Finale in Belgien in einem Lokal jemand gesagt hat, übrigens, ich habe zwei Tickets für morgen Finale, möchtest hingehen? Er war sich nicht sicher, ob die Personen dann sagen, da schaue ich mir Deutschland gegen Spanien an. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du in Innsbruck am Tag vor dem Finale in irgendeinem Lokal gesessen bist, ich habe zwei Tickets morgen Football, bin mir auch nicht sicher, ob die Leute per se sagen, naja, okay, dann verbringe ich die 3 Stunden am Tivoli. Also ich weiß nicht, inwieweit, Ausnahme vielleicht Fußball, wo man dann sagt, okay, der AC Milan spielt plötzlich bei der TSG Wattens, wie auch immer das zustande kommen soll. Vielleicht ist bei Milan jemand dabei, den ich kenne. Also wahrscheinlich ist das die Realität, zumindest in Österreich, Nicola.
Ja, dann wäre die TSG Wattens ja Heimteam quasi und dann ist es...
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist natürlich völlig recht, ja. Ja. Wenn man jetzt Bilanz zieht nach dieser Saison, wir haben ja auch drüber gesprochen und es sind 6 Teams. Nicola, ist da die Perspektive, im nächsten Jahr sind es 8 Teams? Ist das überhaupt gewünscht? Weil ich hatte ja gerade bei der ELF von Andreas angesprochen, ja auch den Eindruck, da waren wir ja froh, wenn nicht 2 Teams während der Saison dann ausgeschieden sind aus finanziellen Gründen.
Also es wurde jetzt schon eine London-Franchise angekündigt, die London Guard. Also beziehungsweise das wurde schon Ende letzten Jahres quasi in die Wege geleitet und vor 2-3 Wochen offiziell dann vorgestellt. London Guard heißt das Team. Die haben auch schon ihren Headcoach Andrew Ridinger, den ehemaligen, wo war der schon überall? Barcelona, Rhein Fire.
Madrid zuletzt,
genau. Genau, also das haben wir schon. Ich glaube, es stand mal im Gespräch, dass Mailand zurückkommen soll. Vielleicht. Mhm. Also müssen wir mal schauen, wie es sich dann erweitert. Dann, ja, also die EFA hat in dem Sinne den Vorteil, dass sie eigentlich durch ruhiges Fahrwasser durch die Saison gekommen ist. Also da hatte die AFLE vielleicht mehr mit Schlagzeilen zu kämpfen. Bis aufs Finale dann, wo es dann am Ende ein bisschen eskaliert ist. Aber es gibt ein paar Baustellen. Schiedsrichter wäre die eine. Übers Jahr das zu kommentieren und anzuschauen war schwierig, weil es gab keine nachvollziehbare Linie. Es wirkte teilweise, als wären die Schiedsrichter ein bisschen überfordert insgesamt und dann, als es dann hitzig wurde im Finale, ganz besonders. Im Finale wurde dann übrigens eine Linie gefahren, so ganz kleinkariert. Also was hatten wir am Ende, Andreas? Offiziell 33 Strafen.
33 Strafen.
Also wir haben mehr gezählt hin und zum Ende hin. Also ich glaube, irgendwann ist auch der Statistiker ausgestiegen. Wir müssen nicht falsch verstehen. Wenn 30 Mal der Ballträger am Facemask gezogen wird zum Tackle, dann fliegen 30 Flaggen, dann ist das Spiel zwar unansehnlich, aber es ist völlig okay, dass 30 Flaggen fliegen. Bloß teilweise waren da Flaggen wie Fehlstart vom Quarterback. Und wir schauen auf die Wiederholung und ja, der macht halt seine Audibles oder sonst was, aber der macht nicht mehr. Dann denkst du, wieso Fehlstart? Ja, also das war wirklich im Finale dann plötzlich eine ganz harte Linie zu fahren. Am Ende, als es hitzig wurde, dann nicht mehr. Der flogen Flaggen ohne Ende über 30 Sekunden und am Ende wurde einer bestraft. Da müssen sie nochmal ran, weil das macht das Spiel halt auch für die Zuschauer und dann nicht nachvollziehbar, wenn da irgendwie Flaggen fliegen und dann wird ewig diskutiert und ein Whitehead steht da und stottert sich da irgendeinen zurecht. Das ist so Außendarstellung ein bisschen problematisch. Und Außendarstellung vielleicht noch, es ist jetzt blöd gelaufen, dieses dreifache Duell zwischen beiden Teams. Das erste lief gut, war aber an dem Wochenende, wo diese riesen Hitzewelle Ende Juni über Deutschland war. Das heißt, da wären vielleicht mehr gekommen. Das zweite Duell, da hat ja München einfach, weil es um nichts mehr ging, nur die Backups geschickt, was scheinbar wie man jetzt im Nachhinein gehört hat, Nordic Storm ein bisschen beleidigt hat. Da war wohl auch noch ein bisschen was geregelt wurde. Und im dritten Spiel, jetzt im Finale, war es deutlich. Also nicht falsch verstehen, Nordic Storm hat das hochverdient gewonnen. Ja, die waren einfach besser, die waren besser vorbereitet, die waren physisch besser. Ja, Jadrian Clark hat einen schönen Ausflug nach Österreich gemacht, in ein Kaffeehaus, weil seine Olanin so geschützt hat, während quasi der andere, während Russell Tabor die ganze Zeit auf der Flucht war. Aber dann im vierten Quarter gab es diese Geschichten. Also die Nordic Storm hatte Groll auf die Liga, weil irgendeine Hotelgeschichte, sind in drei Hotels gelandet. Sie hatten Groll gegen München, weil der Headcoach sowieso, und dann fühlten sie sich beleidigt, weil nur die Backups da waren. Auf der anderen Seite, München hat dann Ergebniskosmetik ohne Ende betrieben. Und so haben wir ab den letzten 10 Minuten so ein Spiel in die Länge gezogen, das immer hitziger wurde, wo es eigentlich um nichts mehr ging. Und das hat es unansehnlich gemacht. Und das war dann im Endeffekt nicht Werbung für die Liga. Also deshalb ist es schade, weil die sind wirklich ganz ruhig durch die Saison gekommen. Und dann kam dieses Finale.
Ja, man hat halt den Eindruck gehabt, in den letzten 5 Minuten reiner Spielzeit haben alle versucht, nochmal die offenen Rechnungen zu begleichen aus allem, was sich so angestaut hat über die letzten 5 Jahre zwischen diesen beiden Franchises, aus welchen Gründen auch immer, und es war halt auch total unnötig. Und es ging dann am Ende wirklich darum, dass München bis zum Schluss immer noch jeden Punkt rausholen wollte, den sie rausholen konnten, und jede Auszeit genommen haben, um das Spiel noch in die Länge zu ziehen und noch irgendwie noch mal 2 Punkte mehr zu erzielen. Nordic Storm aber auch. Und die hätten die Gelegenheit gehabt, nachdem sie kurz vor Schluss einen 4. Versuch verwandelt haben, einfach abzuknien und das Spiel zu Ende zu bringen. Stattdessen haben sie da nochmal versucht, nochmal einen Touchdown zu erzielen, den sie gar nicht gebraucht haben, beziehungsweise den haben sie erzielt. Und verstößt halt auch gegen den Ehrenkodex beim American Football, wo man halt keine Punkte erzielt, die man nicht mehr braucht. Du hast das First Down, die kannst du ihr auslaufen lassen, du läufst nicht in die Endzone, du gehst vorher aufs Knie und dann kniest du ab und dann ist rum. Und dann werden uns auch am Ende, uns und vor allen Dingen vielen Spielern, werden auch einige Verletzungen erspart geblieben. Das war einfach nicht clever.
Also der konkrete Touchdown-Lauf endet dann in der Endzone. Die ganze Teamzone kommt zu feiern, die Cheerleader kommen zum Feiern. Irgendwie in Kopenhagen wurden noch 3 Altenheime und 3 Kindergärten in den Bus eingeladen zum Reinfeiern in diese Endzone. Die kamen zwar nicht mehr rechtzeitig an, dann gibt's Flaggen, Flaggen, Flaggen. Der Extrapunkt, 30 Meter Strafe, dann sagt Tunga noch was, nochmal 15 Meter Strafe, damit der Extrapunkt mittlerweile in der Mittellinie, weil Storm nichts hat, was sie da machen können zwischen 80 Yards kicken und Spielzug für 55 Yards, knien sie es ab, München geht drauf, Riesenrauferei, und dann denkst du so, ey Leute, was soll das?
Kindergarten. So, in der Konkurrenzliga, nein, in der befreundeten Liga, da gab es sowohl Andreas
als auch. Formuliert in der EFA neulich, als ein Spieler zurückgekommen ist, the other side of European football.
The dark side of European football. Je nachdem.
Der Unterschied ist, das möchte ich noch gerne sagen, die einen erwähnen zumindest, dass es eine andere Liga gibt, und die andere tun so, als wären sie die einzigen.
Okay, gut. Also in der AFLE. Und sowohl Andreas wie auch Nicola haben in der Vorbereitung, ich möchte sagen wochenlange Vorbereitung auf dieses Segment gesagt, darüber müssen wir sprechen. Ryan Fire hat verloren im Halbfinale. Ist das so eine unfassbar massive Sensation, Andreas, mit der, in der, wer auch immer diese Liga beobachtet, niemand gerechnet hat?
Also es ist tatsächlich schon eine große Überraschung, weil die 2 besten Teams der Liga waren eigentlich die Vienna Vikings und Ryan Fire. Und das waren die 2 Mannschaften, die ganz klar auf Kollisionskurs im Finale waren. Und die Wrocław Panthers aus Polen, muss man dazu sagen, eine Franchise, die potente Besitzer hat, die seit Jahren solide in der Lage ist, die jeweilige Saison zu spielen. Die waren ja auch in der ELF schon mit dabei. Da gibt's, also die sind gut organisiert, die können ihre Rechnungen bezahlen, da hört man eigentlich nie irgendwas von irgendwelchen Problemen. Und die galten so ein bisschen als dritte Kraft, aber als Mannschaft, die wahrscheinlich nicht gut genug ist, um im Ernstfall die anderen beiden zu schlagen. Jetzt haben sie gegen Ryan Fire 2-mal verloren gehabt. Gegen Wien haben sie tatsächlich ein Spiel gewonnen, die einzige Niederlage von den Vikings. Und dieses Spiel jetzt, das im Halbfinale, das in Oberhausen ausgetragen werden musste, war ein Heimspiel von Rhein-Fire. da haben sie es halt tatsächlich geschafft mit dem Blitzstart, schnell 14-0 in Führung gegangen. Dann haben sie am Ende zurückgelegen, zwei Touchdowns, und haben das dann also in der letzten Minute noch aufgeholt und das Spiel dann nochmal gedreht. Das war schon eine faustdicke Überraschung. Man muss dazu sagen, Rhein-Fire hatte diverse Verletzungsprobleme, auch weil die, zum Beispiel anders als München im vergleichbaren Fall in der anderen Liga, in einem Spiel, in dem es um nichts mehr ging, noch mit ihren Startern gespielt haben und ihr Nummer 1 Running Back, der Beste der Liga, der war dann verletzt im Halbfinale. Das hat man dann davon. Und ihr Middle Linebacker hat sich am Ende des Spiels auch noch verletzt, und das war auch ein Problem defensiv, wo sie dann auf einmal Lücken hatten, die am Anfang nicht da waren. Insofern, da ist auch ein bisschen was schiefgegangen bei Rhein-Fire, aber die Wroclaw Panthers haben sich das hart erkämpft, und ist ganz interessant, weil Head Coach Dave Likens und Offensive Coordinator Troy Tomlin waren sehr, sehr viele Jahre schon im deutschen Football unterwegs, und Tomlin war Head Coach in Braunschweig und Likens war sein Defensive Coordinator. Jetzt haben sie in Wroclaw die Rollen getauscht. Likens war der Head Coach, Tomlin war der Offensive Coordinator, und die haben ganz, ganz viele Titel in Deutschland schon zusammen gewonnen, und jetzt haben sie auch in der AFLI ihre Duftmarke hinterlassen.
Bah, wenn ich natürlich den Namen Tomlin höre, da klingelt's im Hinterkopf, aber das es wird wahrscheinlich mehrere Tomlins geben. Ich vermute keine Verwandtschaftsbeziehungen mit einem ehemaligen Headcoach über viele Jahrzehnte meines bevorzugten NFL-Vereins. Vielleicht bevor wir...
Sagen wir so, in Braunschweig und in Pittsburgh ähnlich, also die sind ähnlich lange im Amt.
Ja, also gut, Braunschweig, ein lieber ehemaliger Kollege von mir gesagt, wenn man durch Braunschweig geht, weiß man auch, warum es Braunschweig und nicht Grünschweig heißt. Aber das ist... That's beside the point. Nikola, vielleicht. Nikola, vielleicht ganz quick and dirty noch, bevor wir zur NFL kommen, nach einer kurzen Pause. In der German Football League sind jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, haben alle Teams 12 Matches absolviert. Fast. Okay, also geht es jetzt noch weiter oder wissen wir oder bereiten sich eh schon alle auf den 3. Oktober auf den German Bowl vor?
Nee, also wir wissen, also wir haben 12 Spiele absolviert, außer Berlin und Hildesheim, die noch ein Nachholspiel bestreiten müssen von diesem Wochenende, wo es so heiß war im Juni, wo abgesagt wurde. Ansonsten, die Entscheidungen stehen alle. Also wir wissen, wer wo spielt. Wir wissen, Dresden ist Nordmeister, Potsdam ist Zweiter, Dresden empfängt München im Viertelfinale, die sind Vierter geworden. Und Potsdam empfängt die Ravensburg Razorbacks, die sind Dritter geworden. Und die Heimspiele im Süden ist Schwäbisch Hall gegen die Düsseldorf Panther. Und die Pforzheim Wild Dogs empfangen die Hildesheim Invaders. Also für Hildesheim ist zum Beispiel nächste Woche auch so ein Spiel, wo es um gar nichts mehr geht. Da sollte auch eher die dritte Reihe spielen. Im Keller der Tabelle wäre eigentlich entschieden worden, dass Straubing absteigt. Das bleibt auch so. Mhm. Es wäre auch entschieden worden, dass in den Playdowns, we don't call it Relegation, call it Playdowns. Ja. Ja, in den Playdowns die Berlin Rebels, die Tabellenletzter im Norden geworden sind als Siebter, gegen den Siebten im Süden hätten spielen müssen, um einen Absteiger. Allerdings haben die Allgäu Comets jetzt zurückgezogen und gehen freiwillig in die dritte Liga runter, beziehungsweise müssen in die dritte Liga runter, weil sie nicht in diesen Playdowns antreten. Das war jetzt etwas sehr komisch formuliert, die Meldung am Montag. Auf jeden Fall, das wissen wir, und wir wissen drunter, und das ist für die, die vielleicht in NRW sind, ganz interessant, es gibt den GFL, also den GFL 2 Bowl, Entschuldigung, nicht den GFL 2 Bowl, den GFL 2 Bowl in Krefeld am 12. September, Krefeld gegen Rostock, da geht es um den Aufstieg in die erste Liga und halt um einen Bowl-Sieg. Wer noch nichts vorhat an dem Tag, sollte mal in die Grotenburg.
Natürlich. Immerhin.
Also ja, dann auch noch der 3. Oktober in Dresden. Es sind 15.000 Tickets schon weg, war glaube ich die letzte Wasserstandsmeldung. Also wer da noch irgendwie auf den Geraden sitzen will, sollte sich langsam mal um Tickets kümmern. 3. Oktober in Dresden, dann das ganz große Finale und dem Anschein nach dann wahrscheinlich auch das größte europäische Finale, weil also jetzt ohne Rhein-Fire, das Finale ist ja in Duisburg in der AFLI, ohne Rhein-Fire fürchte ich, das ist dann zwar auch neutral und ja in Deutschland, aber das wird sich auf den Ticketverkauf jetzt nicht unbedingt positiv auswirken, Wien gegen Wroclaw.
Ja, ich antizipiere Buskolonnen aus Wien in Richtung Duisburg. Kurze Pause.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Das ist die Big Show 777. Ich hocke noch in meinem Hotelzimmer in New York City. Andreas Renner und Nicolas Martin sind in der Leitung und wir plaudern jetzt über die National Football League. Wenn man durch New York City durchwandert, die Jets kommen überhaupt nicht vor. Warum auch? Sind ohnehin im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Für die Giants gibt es ein paar Plakate, aber das ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Am Times Square sieht man ab und zu einen kleinen Hinweis darauf, dass die NFL-Saison bald losgehen könnte. Aber sonst ist hier rechtschaffen wenig los. Aber im
Schulterstrunken von den Knicks, sagst du, ja?
Ja. Aber auch da ganz wenig eigentlich. Ich war noch nicht im NBA-Store, da gehe ich jetzt abschließend noch hin, bevor ich mich dann auf Long Island mich sesshaft machen werde bei meinem Kumpel. Aber im kleinen, aber feinen deutschsprachigen Eck bei den Journalisten, bei den US Open, Nicola, ist der Name Aaron Donald gefallen und ich wurde gefragt, interessierst du dich für Football? Ich frage gerne nach, aber die Expertise fehlt mir natürlich völlig. Ja, aber Aaron Donald kommt zurück und da denke ich mir, eine Minute später lese ich, dass es wohl die neueste Untersuchung gibt, dass ca. 70% der Footballspieler schwere Gehirnschäden davontragen während ihrer Footballkarriere. Und da frage ich mich, warum macht das jemand wie Aaron Donald? Weil er 20 Millionen bekommt, Nicola? Weil die Argumente der Rams sportlich so überzeugend waren? Der sollte doch froh sein, dass er es einigermaßen heil überstanden hat und seinen Ruhestand genießen. Oder glaubst du, dass der einfach nur dieses Feuer in sich spürt?
Ich kann das tatsächlich in dem Sinne nicht nachvollziehen, weil ich selber nie Football gespielt habe. Ja. Was wir aber mitbekommen, und da muss ich nicht in die NFL schauen oder zu Aaron Donald, ist, wie Spieler voller Überzeugung dir im Spätsommer einer Saison erzählen oder beim German Bowl, ja, das war's. Ich habe im Football alles erlebt. Das war's endgültig. Ich hänge den Helm an den Nagel. Nie wieder Football. 15 Jahre reichen. Und im nächsten Mai stehen sie wieder in voller Ausrüstung an der Seitenlinie. Diesen Film habe ich keine Ahnung wie oft gesehen in den letzten 20 Jahren, die ich Football verfolge. Auf allen Ebenen übrigens. Ja, also wie viele Rücktritte von Rücktritten hatten wir auch in der NFL. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist, einfach loszulassen, ob dann irgendwann die zu Hause sitzen und sich denken, okay, ja, also schön mal so ein Jahr vielleicht ohne Schmerzen, ja, aber irgendwie den Kick habe ich doch und ich vermisse den Lockerroom und irgendwie fühle ich mich ja doch noch fit und warum nicht? Ja, es ist von außen nicht einfach nachzuvollziehen, weil uns einfach die Erfahrung fehlt. Aber wir reden halt über Menschen, die auch quasi ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben als Football. Ja? Also die wirklich von der Highschool an quasi, die nur noch die Scheuklappen auf hatten. Football, Football, Football. Das heißt für ihn, für die vergangenen 16, 17 Jahre, der kennt nichts anderes als Football und Kabinen quasi und Krafträume. Vielleicht fehlt da was, ich weiß es nicht. Für die Gegner, also jetzt müssen wir natürlich gucken, wie hat er diese 2 Jahre Pause quasi überstanden. Also der ist wohl sehr fit, der Vertrag ist wohl auch so ausgelegt, dass er quasi sehr performancebasiert ist, aber ihm theoretisch auch die Möglichkeit geben würde, quasi auch die ersten Wochen auszusetzen und dann eher zum Saison, also Mitte der Saison, Saisonende hin, wenn er quasi dann gebraucht wird, dann dabei zu sein und dann ist es halt sein 12. Spiel und nicht sein 17. Ja. Aber so ein Gefühl, wieso, weshalb, warum kommt er zurück? Und 20 Millionen sind natürlich ein verlockendes Angebot. Also wer würde hier in dieser Runde Nein sagen, wenn ihm irgendwer 20 Millionen anbietet? Ja? Jens ist natürlich.
Kommt schon ein bisschen drauf an, für was, Nicola.
Ja, okay. Aber auf jeden Fall, ja, also ich, deshalb, es wundert mich nicht und er ist nicht der Erste, wird auch nicht der Letzte sein.
Ich denke, was man nicht vergessen darf, ist, Aaron Donald hat seine Karriere beendet, da war er noch auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Also das ist Punkt Nummer 1. Dass der also vielleicht dann sagt, ich habe ja vielleicht doch noch was zu bieten, das ist ein Thema. Punkt Nummer 2 ist, die Rams sind vor der Saison der große Super Bowl-Favorit von allen. Punkt Nummer 3, Also es gäbe nochmal eine Chance, einen Ring zu gewinnen. Punkt Nummer drei, die Rams haben Myles Garrett verpflichtet und damit hätten sie in ihrer Defensive Line einen Defensive End, der besser ist als alles, womit Aaron Donald jemals zusammengespielt hat, was dann natürlich auch für ihn bedeutet, dass er möglicherweise die Chance hat, besser auszusehen, noch besser auszusehen als früher mal, weil dann noch jemand anders ist, auf den sich die gegnerische Offense konzentrieren muss. Also da gibt es dann schon so ein paar Rahmenbedingungen. Nicola hat ja schon gesagt, die Jungs lieben halt auch einfach den Sport. Ne? Und für viele ist es natürlich auch ein Schock, wenn sie ihre Karriere beenden, kann ich jetzt bei Aaron Donald nicht so gut beurteilen, aber wenn sie ihre Karriere beenden und auf einmal stehen sie nicht mehr jeden Tag im Mittelpunkt und vor allen Dingen müssen sie ganz viel Lebenszeit füllen, die bis jetzt Football bei ihnen eingenommen hat. Und zwar ja nicht nur in der NFL-Karriere, vorher schon im College und in der Highschool war ja im Prinzip alles darauf fokussiert, das große Ziel NFL zu erreichen. Das heißt, du redest hier von einer Phase von 20 Jahren, wo die praktisch nichts anderes gemacht haben. Und du musst erstmal in der Lage sein, diese Zeit sinnvoll zu füllen, wenn du die zur freien Verfügung hast. Da kann ich dann auch nachvollziehen, wenn der eine oder andere sagt, hey, vielleicht spiele ich ja dann doch lieber nochmal.
Sind die Rams dadurch theoretisch noch besser geworden? Also, ja. Weil die Position von
Aaron Donald... Theoretisch wahrscheinlich.
Okay, gut. Aber ich meine, es gibt ja das alte Diktum, dass jetzt sind alle gesund. Wichtig, das ist dann im Januar, wo man dann sieht, wie viele Leute sind nicht mehr gesund.
Klar, das stimmt natürlich immer, aber Aaron Donald war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als er seine Karriere beendet hat, vor 2 Jahren, der beste Footballspieler auf diesem Planeten, unabhängig von Position.
Okay.
Ja. Also man darf nicht unterschätzen, wie überragend der war in seiner Karriere. Und da gibt es wenige, die auf diesem Niveau mithalten können. Was jetzt die 2 Jahre ohne Football mit ihm gemacht haben, besser wird er nicht geworden sein durch die Pause, das kann man sicher sagen, aber von dem Plateau, auf dem er damals war, kann er 10% abgeben und ist immer noch überragend.
Die ersten gegnerischen Quarterbacks rufen bei der UNO an, ob das überhaupt erlaubt ist, was die da machen, die Rams. Ja, also.
Ja, so, jetzt sind wir in der Preseason drinnen. Nicola, hat man irgendwelche Erkenntnisse von irgendwas ziehen können? Mit anderen Worten, es ist ja doch manchmal so, je länger die Preseason dauert, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens 1, 2, 3 Starter, die dann tatsächlich auch eine Rolle spielen, dabei sind. Hast du schon irgendwas gelernt, was die kommende NFL-Saison angeht, aus dieser Preseason?
Nee, aber ich habe eine Zahl für dich aufgeschnappt, die für dich ganz interessant ist, weil du immer zur Preseason fragst. Also, es gab 12 Starting Quarterbacks, die keinen einzigen Snap in der Preseason gespielt haben.
Okay.
Ja, also, für die, weil du ja immer fragst, so, was können wir aus Erkenntnissen ziehen für die Teams. Also, 12 haben gar nicht gespielt. Und was können wir an Erkenntnissen ziehen? Naja, wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Kirk Cousins Starter in Las Vegas wird, aber da haben wir schon vorher von Head Coach Kubiak gehört zum Beispiel, dass er sowieso kein Freund ist, dass Rookie-Quarterbacks von Tag 1 spielen. Ja, also quasi, sie wollen entscheiden, wann sie ihn reinbringen und sie wollen ihn nicht reinzwingen. Also das hat sich jetzt bestätigt, das ist jetzt quasi bestätigt. Ansonsten, wir haben zum Beispiel immer noch keine wirkliche Erkenntnis, wie schaut es aus Spieltag 1 für Patrick Mahomes, wie schaut es aus Spieltag 1 zum Beispiel für Bo Nix. Wir haben jetzt Roster-Cuts, wir haben Teams, die sich von Spielern getrennt haben, wir haben Miami, die haben die mittlerweile jetzt einen zweiten Quarterback wieder, weil Miami hatte zwischendurch nur einen. Also das kann man, das verfolgt man interessiert, wer ist dann quasi der Backup, aber ja, das ist alles wirklich nur so irgendwie Vorspiel zu dem, was dann in 10 Tagen losgeht. Und das ist dann die Real Deal. Nicht zu vergessen, die Detroit Lions sind 4-0 in der Preseason gegangen und 0-16 in der Regular Season. Ja, das ist das, was man aus solchen Bilanzen lernen kann.
Nicht letztes Jahr, aber damals,
in dieser historischen Saison.
Also die Saisonvorbereitung ist tatsächlich Saisonvorbereitung, die Ergebnisse zählen nix. Und die Saisonvorbereitung ist vor allen Dingen da, dass die Plätze im Kader, sagen wir mal, von Kader, also die haben ja alle 90 Spieler im Trainingslager und dürfen von den 90 am Ende 53 behalten und umstritten sind vielleicht dann die Plätze ab Nummer 35 aufwärts. Ja, also im Normalfall nicht die Spieler, die den Unterschied machen während der NFL-Saison, aber die halt doch wichtig sind, weil man eine möglichst gute Kadertiefe braucht, damit man im Zweifelsfall bei Verletzungen halt noch soliden Ersatz bringen kann und nicht komplett blank dasteht. Und diese Spieler werden dann halt ausgesucht in der Preseason und die dürfen sich da auch beweisen. Für den Rest und für die Starter sagt uns das so gut wie nichts.
Das heißt aber, dass ich habe ein bisschen von Fernando Mendoza gesehen bei ESPN in den Highlights und Fernando Mendoza war der Number One Draft Pick, glaube ich, oder bin mir recht sicher, der für die Las Vegas Raiders gedraftet wurde. Dort spielt Tom Brady eine Rolle, aber eine Statistik aus einem Preseason, ich glaube, er hatte insgesamt, glaube ich, zwei Interceptions und zwei Touchdowns, ungefähr so um diese Dreh herum. Das ist nichts wert, Andreas. Das ist, die Raiders wissen, wie man mit einem Quarterback, nein, gerade die Raiders wissen nicht, wie man mit einem Quarterback umgeht, aber vielleicht lernen sie es, wenn Tom Brady da ist. Aber das wäre, wenn er jetzt ein Spiel gehabt hätte, wo er vier Touchdowns wirft, das hätte deren Entscheidung möglicherweise nicht beeinflusst.
Wahrscheinlich nicht. Letzten Endes geht es bei den Rookie-Quarterbacks natürlich ein bisschen mehr um irgendwas als bei einem etablierten Starter wie jetzt, sagen wir mal, Matthew Stafford oder Brock Purdy oder so. Die stehen ja nicht zur Debatte. Bei einem jungen Quarterback wie Fernando Mendoza geht es jetzt vielleicht auch nicht wirklich darum, ob er zu Saisonbeginn Starter sein wird, weil Nicola hat ja gerade gesagt, dass das nicht ihre Philosophie ist, dass die jungen Quarterbacks dann sofort spielen müssen, sondern dass man ihnen ein bisschen Zeit geben will. Aber alle jungen Quarterbacks brauchen die Snaps in der Preseason, um sich an das Spieltempo in der NFL zu gewöhnen. Auch wenn man sagen muss, Preseason ist zwar ein Schritt nach vorne vom College, aber es ist natürlich auch noch nicht die Intensität, die sie dann später in der regulären Saison erwartet. In der Preseason sind auch zum Beispiel viele Abwehrreihen, die gar nicht alles auspacken, was sie so im Repertoire haben, sondern einfach nur so ein bisschen Basis spielen. Trotzdem sind das Spielzüge, die die haben, um auf diesem Niveau Erfahrung zu sammeln. Und ja, bei Fernando Mendoza, die Preseason war, ich glaube, ich habe zwei Spiele von ihm gesehen, die Preseason war durchwachsen, aber nicht unnormal. Nicht so, dass man sagt, wow, super, aber auch nicht so, dass man sagt, oh je, das kann nichts werden. Es ist halt ganz normal. Gute Spielzüge, schlechte Spielzüge, von allem ein bisschen was.
Es ist halt auch ein bisschen, um in die Abläufe ranzukommen, die Spielzüge, die wörtliche Beschreibung der Spielzüge ist in der NFL um einiges komplexer als im College. Und dementsprechend auch verstehe ich, dass sie ihn nicht sofort reinwerfen wollen. Die Playbooks sind halt um einiges komplexer. Also da müssen sich quasi auch Kubiak und Mendoza finden. Was mag derjenige? Was mag ich? Wo treffen wir uns da? Was mag er vielleicht nicht so sehr? Okay, da müssen wir vielleicht, also können wir daran arbeiten, dass er es mehr mag oder nicht. Nicht vergessen, Mendoza ist jetzt an 1 gepickt. In der idealen Situation ist er für die Raiders, ja, alles schwer vorstellbar, wir haben alle die Geschichte der letzten 30 Jahre im Kopf, aber für die Raiders ist es dann der Quarterback für die nächsten 8, 10, 12, 15 Jahre. Ja? Das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Nicht reinwerfen und verheizen, sondern lass ihn reinwachsen. Das ist so ein Riesenschritt, da ist kein Quarterback, der da einfach so schwimmt wie so ein Fisch im Wasser. Also irgendwann, auch wenn es am Anfang einfach aussieht, irgendwann rennen sie alle mal in eine Mauer und müssen dieses in die Mauerrennen verarbeiten. Von daher, also, und sie haben einen sehr erfahrenen Quarterback im Kader mit Cousins. Von daher, es brennt nichts, wenn Cousins gesund ist. Also der Anspruch ist nicht sowieso bei den Raiders dieses Jahr den Super Bowl zu holen. Dafür sind sie noch viel zu tief im Rebuild drin. Das muss ich jetzt alles finden und irgendwas finden, was auch die nächsten Jahre funktioniert und dann wäre es bei den Raiders schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Also wie gesagt, es hilft jetzt nichts, mit der Brechstange da durchzuwollen, weil wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, nicht nur bei den Raiders, dass mit der Brechstange, das funktioniert in der NFL nicht.
Und das beste Beispiel in dieser Preseason, Will Levis, der ehemalige Erstrunden-Draft-Pick der Tennessee Titans, ist jetzt gecuttet worden. Die Titans haben ja vor der vergangenen Saison schon Cam Ward wieder Nummer 1 gepickt, weil Levis nicht funktioniert hat und jetzt haben sie sich ganz von dem Thema getrennt. Das kann also nach 3-4 Jahren, wenn es überhaupt nicht funktioniert, schon vorbei sein.
Ja, jetzt ist abschließend natürlich übers College schon. So ein bisschen gestreift wurde das College. Da geht es jetzt ja auch los. Ich sehe, dass Notre Dame der Nummer 1 Pick ist des Experten bei Sports Illustrated. Kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber Nicola, du hast mir davor noch zugerufen, es gibt NFL-Spieler, die zurück ins College wollen. Habe ich das richtig verstanden? Oder war einfach der Lärm, der von der 40th Street hier in mein Hotelzimmer gekommen ist, zu laut und ich habe da irgendwas falsch gehört?
Nee, es stimmt schon. Also es ist nicht nur NFL-Spieler. Es betrifft im Grunde genommen alle Sportarten. Es sind zwei Sachen, die hier auf den drei Welten die aufeinanderprallen. Also A, normalerweise hast du Profisport gespielt, bist du im College-Sport raus, übergreifend. So, ja. Punkt. Jetzt ist es aber so, die NCAA ja, hat ja entschieden, bisher war es ja so, du hattest 5 Jahre Eligibility und du durftest 4 Jahre davon spielen. Ja? Und wenn du dich verletzt hast oder nicht eingesetzt wurdest, gab es diese Geschichte mit dem Redshirt, was quasi, du warst dabei, du hast trainiert, du hast nicht gespielt, also hast du dieses 5. Jahr bekommen. Dann mit Corona gab es noch das 6. Jahr und so weiter und so fort. Um das zu, weil das irgendwie zu Klagewellen und zu administrativen Staus geführt hat, hat die NCAA gesagt, okay, wir machen es einfach viel einfacher. Ab dem 1. Jahr, wo du eligible bist, oder nach dem 19. jedes Jahr, bist du 5 Jahre eligible für College. Das heißt, du kannst 5 Jahre spielen. Allerdings gilt das erst ab nächstem Jahr und quasi die Senior-Klasse vom 2025 wurde explizit ausgeklammert von der Regelung. Das hat folgenden Hintergrund, müssen wir ein Jahr nochmal zurückgehen, dass die NCAA sich mit den amerikanischen Parlamenten, also mit dem Repräsentantenhaus, in der Antitrust-Regelung darauf geeinigt hat, dass die Anzahl der Kaderplätze in Zukunft beschränkt ist. Bisher war es ja so, Division I Colleges zum Beispiel durften im Football unendlich viele Spieler haben, mehr oder weniger, und davon 85 Stipendien anbieten. Mhm. Und das ist jetzt beschränkt auf insgesamt 105 im Kader, wovon jetzt aber alle theoretisch Stipendien bekommen können. Aber jetzt hast du halt so ein bisschen die Gefahr der Überfüllung in den Rostern. Das heißt, dass man die quasi rausschmeißt, die letztes Jahr im vierten Jahr war, das kam ganz gelegen. Problem ist natürlich, das lässt selten jemand auf sich sitzen, also gab es Klagen ohne Ende. Und ein paar Spieler haben tatsächlich Recht bekommen und einstweilige Verfügungen erwirkt, mit denen sie jetzt theoretisch, wenn sie gecuttet werden, aus der NFL zurück ans College könnten. Und da gab es wohl den einen oder anderen, der unter anderem von LSU, also von Lane Kiffin, Angebot bekommen hat. Das fand das College jetzt nicht lustig. Die haben zurückgeklagt, haben auch jetzt in einem Fall Recht bekommen. Deshalb ist das jetzt alles wieder in der Schwebe. Und sämtliche Divisionen erlassen jetzt quasi Regeln, dass Spieler, die in professionellen Ligen gespielt haben, auf keinen Fall in Roster spielen dürfen. Wobei auch dagegen hat jetzt wieder jemand geklagt. Ist jetzt, glaube ich, auch schwebend, unwirksam. Also das ist, wir sind in der Ära des College-Sports, dirigiert nicht nur vom Sport, sondern auch von Richtern. Und da muss sich die NCAA-Führung, das muss sie sich quasi, also da müssen sie, da haben sie jetzt den Hut auf, das haben sie sich selbst eingebrockt. Das werden jetzt noch ein paar schmerzhafte Wochen und vielleicht eine etwas unangenehme Saison, was das betrifft, aber dann sollten wir damit durch sein. Aber ja, es ist gerade ein bisschen schwierig.
Schwebend unwirksam. Gibt es ein schöneres deutsches Wort oder eine schönere deutsche Wortkombination? Herrlich. So, ich werde mal schauen. Ich werde mich auf den Weg machen jetzt, ob ich doch ein bisschen mehr Football, ob ich Odell Beckham Jr. hier vielleicht treffe, der für die Giants ja...
Jens starkt sich jetzt bei Rutgers ein.
Ja, ich habe übrigens gehört, es ist ja nicht nur der Football, also jetzt die Gemengelage, die du hast, aber generell die Möglichkeit, im College-Sport Geld zu verdienen. Ich bin ganz geplättet, dass das zum Beispiel auch Tennisspieler sind, die auf der ATP-Tour noch nichts gerissen haben, aber Colleges, ist das eine niedrige sechsstellige Summe teilweise wert. Und die muss man als guter, aber nicht sehr guter Tennisprofi erstmal verdienen. Und das ist schon, es ist eine neue Welt.
Ein Teil des Agreements letztes Jahr mit dem Repräsentantenhaus inkludiert auch, dass irgendwie 3 Milliarden an ehemalige College Seniors ausgezahlt werden vom Jahr 2016 und später quasi für entgangene ja, das heißt ja hier NIL, Name, Image und Likeness. Mhm. Das ist ja das, was vermarktet wird und quasi für entgangene Einnahmen aus diesen NIL-Geschichten gibt es jetzt so einen Entschädigungspool, 2 oder 3 Milliarden Dollar, irgendwie sowas in der Preislage.
Crazy.
Ja, und ich kann dir jetzt nur folgende Geschichte noch dazu erzählen bei den amerikanischen Colleges. Ja. Ich kenne diverse Tennisspieler aus Deutschland, die Stipendien an amerikanischen Colleges bekommen haben.
Klar, ja.
Und die dann dahin gehen und dort studieren und dann möglicherweise auch ein bisschen Geld dafür bekommen, was ja dann auch passt. Querfinanziert wird das natürlich alles mit Footballgeld.
Ja,
weil die Colleges über Football so viele Einnahmen haben, dass der Football quasi die anderen Sportarten mitfinanziert.
Ja, keine Frage. Bei Sportradio 360 ist das anders. Alle Sendungen werden von Musikradio 360 querfinanziert. Andreas, was gibt's nach Klaus Schulze am vergangenen Sonntag? Was gibt's an diesem Sonntag?
Diese Woche gibt es wieder Gitarren zu hören und zwar mit der Band Mink DeVille bzw. dem Sänger Willy DeVille.
Wir freuen uns drauf. Kurze Pause in der Big Show 777.
Hallo, hier ist Horst Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Es ist die Big Show 777 und in 778 dieser Sendungen war Stefan der Voice Heinrich auch dabei. So auch in unserer 777-Ausgabe. Grüß dich, der Voice.
Ja, was für ein Jubiläum. Ich werde nachher ein Flashlight aufmachen und Jens auf dich und uns und vor allem unsere Zuhörer auch anstoßen. Und ich glaube, Eddie ist jetzt auch dabei.
Genau, und Eddie,
ja, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich sehr gut, Eddie. Du bist auch dazugekommen. Ja, wo bist du denn schon wieder?
Der Autohändler meines Vertrauens, der weltbeste Peter Voring, hat mir das jetzt mal gezeigt, wie das mit meiner Fernsprecheinrichtung hier geht. Also das heißt, wir können gleich starten.
Ja, es ist fantastisch, Eddie. Also wir hören dich so klar wie selten. Vielleicht sollte der Mechaniker deines Vertrauens auch mal bei mir vorbeischauen.
PKW-Lounge in Grasberg, das geht immer. Die können alles.
Fantastisch.
Besser als JP Performance, glaube ich, ja.
Ja, das glaube ich auch. Das Thema kann ich ja nicht mehr hören.
Ja, ich auch. Okay, na, da kommen wir vielleicht später dazu. Ja, also, der große Preis von Aragon, The Voice, Marc Marquez gewinnt. Ich meine, besser hätten sich natürlich Liberty Media nicht wünschen können. Es wird immer spannender in der WM. Pedro Acosta wartet nach wie vor auf seinen ersten MotoGP Grand Prix-Sieg, aber immerhin ein zweiter Platz. Waren das die beiden herausragenden Erkenntnisse dieses Wochenendes?
Ja, kann man wohl so sagen. Auch, dass ganz offenbar bei Fabio Quartararo ist die Nerven endgültig blank liegen, was man aber auch verstehen kann. Wenn man bedenkt, wie viele Jahre er jetzt für Yamaha sich den Hintern weggefahren hat. Pedro Acostas Leistung fabelhaft, muss man sagen. Wirklich überragend, vor allem der zweite Platz dann im Hauptrennen. Er ist nah dran geblieben. Also ich glaube, mehr kann man aus der aktuellen KTM nichts machen. Und was bei Rennkursen, MotoGP-Rennkursen mit mehr Linkskurven Marc Marquez eigentlich in der absolut eigenen Klasse immer ist, das wissen wir auch. Aragon ist so eine Rennstrecke. Man muss sagen, die Stimmung war toll, die Fernsehbilder waren fantastisch und dass natürlich am Ende alle Spanier gejubelt haben, ist klar. Du hast es ja im Grunde auch schon gesagt, es wird enger, aber ich glaube, diese Überlegenheit, die wir da gesehen haben, am Sprint und im Sprint am Samstag und am Sonntag, Eddie, die ist jetzt auch nicht zu vermuten bei den nächsten Rennen, denn es ist schon sehr Augenhöhe, Aprilia und Ducati. Also diese souveräne, dominierende Leistung, die wir von Ducati in Werks-Ducati-Maschinen oft in den letzten Jahren gesehen haben, das ist nicht so. Aprilia ist tatsächlich, auch wenn es die Ergebnisse nicht gezeigt haben und Marco Pezzecchi ist noch angeschlagen, die sind auf Augenhöhe und vor allem auf Rennstrecken mit wenig Grip tut sich Ducati schwer und da kommen ja noch einige.
Ja, ganz genau, du hast recht, Stefan. Man sieht das ja auch am Pecco Bagnaia, der selber als zweifacher Weltmeister vom absoluten Tiefpunkt seiner Karriere spricht, der überhaupt kein Vertrauen mehr zu der Ducati hat. Das wertet das Ganze, was Marc Marquez gerade nach seiner Verletzungspause, wollen wir ja nicht vergessen. Auch er hat ja schon Rennen auslassen müssen in dieser Saison. Wie er dann jetzt aufgeholt hat und wie er da rangekommen ist an den immer noch WM-führenden Jorge Martin, der ja im Übrigen auch ein relativ problematisches Wochenende hatte. Also das zeigt schon, aus welchem Holz Marc Marquez gestrickt ist. Aber du hast es gesagt, es gibt nicht mehr so viele Kurse, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren werden. Aragon ist eine von diesen Spezialstrecken, wie auch Austin in Texas, wie auch der Sachsenring natürlich für Marc Marquez. Und er hat es selber gesagt, auf diesen Strecken, da muss er das Optimum rausholen. Ja, und das hat er letztendlich mit dem Sprintsieg und dem Sieg im Hauptrennen ja auch gemacht. Aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, denn auch der jetzt am letzten Wochenende verletzte Ai Ogura als WM-Fünfter, der ist dann auch mittendrin in der Verlosung. Mitentscheidend wird vielleicht sein, wird in Katar gefahren oder wird nicht in Katar gefahren. Wir reden ja immerhin über 37 Punkte in einem MotoGP-Wochenende. Also da ist noch eine Menge drin und ich glaube tatsächlich mehr und mehr, dass es nicht zu dieser Dominanz von Marc Marquez kommt wie im letzten Jahr, sondern dass es wirklich bis zum Saisonfinale in Valencia dann beim allerletzten Rennwochenende ultra spannend bleibt.
Eddie, wenn du sagst, wird in Katar gefahren oder nicht, wie kurzfristig könnte die MotoGP hier einen Ausweichort finden? Oder ist es Katar oder gar nichts, um mit Pep Guardiola zu sprechen?
Also die Gerüchte im Fahrerlager besagen, dass Katar abgesagt wird und dass es kein Ersatzrennen geben wird. Es gibt aber auch Gerüchte, das ist so ein bisschen 50-50, das ist so ein bisschen gespalten. Es gibt aber auch Gerüchte, dass die Organisation Liberty Media, die Nachfolgeorganisation der Dorna, dass die schon in Malaysia das Wochenende nach dem in Sepang stattfindenden MotoGP-Wochenende geblockt haben, um eben auf die Zahl von 22 Rennwochenenden zu kommen. Das ist dann wiederum für die Fernsehverträge, für die Sponsorenverträge wichtig. Da müsste man ansonsten sicherlich eine nicht unerhebliche Geldsumme bezahlen, wenn man nur auf 21 Rennen kommt. Das ist aber alles noch nicht entschieden. Nur eins ist mal klar, die Teams werden langsam aber sicher unruhig. Und auch, stell dir vor, du bist im WM-Kampf, du willst natürlich auch als Fahrer wissen, gibt es diese 37 Punkte für ein 22. Rennen, ja oder nein? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also langsam aber sicher müssen sie sich mal, aber das einzige Jahr mit der Formel 1, da ist ja die Katar-Frage auch noch nicht geklärt, langsam aber sicher müssen sie sich mal entscheiden.
24 Punkte zwischen Jorge Martin, dem WM-Führenden, und Marco Bezzecchi, dem WM-Dritten, dazwischen Marc Marquez, 5 Punkte vor Bezzecchi, und ich rechne mal schnell nach, 19 Punkte in der Jorge Martin, aber Ai Ogura auch schon mit über 200 Punkten. Also es ist extrem spannend. 9 Rennen noch in der MotoGP, wenn denn Katar stattfindet oder ersetzt wird. The Voice in der IndyCar-Serie, da sind wir schon deutlich weiter, denn da geht es am Wochenende in die finale Entscheidung. Und selbst ich habe mitbekommen, aber du hast es viel genauer dir angesehen, es beginnt schön langsam, jetzt wo es dem Ende zugeht, zu laufen für Mick Schumacher.
Ja, zumindest auf den Ovalen. In seinem Debütjahr jetzt in Amerika, in den USA, nachdem er ja gewechselt ist von der Langstreckenweltmeisterschaft nach Beendigung, man muss es so deutlich sagen, Beendigung seiner Hoffnung, seiner kleinen Wagenhoffnung, doch noch zurück in die Formel 1 zu kommen. Das Thema ist jetzt durch für den 27-Jährigen. Er will sich aber offenbar auf Amerika jetzt konzentrieren. IndyCar-Rennserie mit dem Rahal Letterman-Lanigan-Team. Nicht eine Spitzenmannschaft. Dazu ist auch in diesem Jahr in seinen ersten Rennen auf den normalen regulären Kursen, also den Straßenkursen, wie er sie aus Europa kennt, zu viel passiert an Fehlern, technischen Fehlern, die Mechaniker verbockt haben, an strategischen Fehlern, die die Herren auf dem Kommandostand zu verantworten haben. Aber auf den Ovalen läuft es wirklich gut. Und das ist eine kleine Überraschung. Wir haben aber auch schon einmal hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio das zu erklären versucht. Der Mick hat sehr viel gelernt im Formelsport und bei den Sportwagen, wie mit den Reifen umzugehen hat. Und im Oval musst du ein Gespür kriegen für die Rutschgrenze, die Haftungsgrenze der Reifen. Auch wenn das in den USA völlig andere Pneus sind, ein anderes schwarzes Gold als aus Europa gewohnt. Aber das macht er wirklich gut. Und jetzt in Milwaukee, bei dem Doubleheader am vergangenen Wochenende, war er wieder richtig eindrucksvoll und stark, sowohl im Qualifying wie auch im Rennen gut gefahren. Er ist jetzt, da hat er zwei erfahrene Teamkollegen eigentlich bei sich, bei Rahal Letterman. Vor allem Graham Rahal ist jetzt 16 Jahre schon bei den IndyCars dabei, hat auch schon Rennen gewonnen. Und den hat er jetzt zumindest bei der separaten Ovalwertung teamintern klar schlagen können. Also man sieht jetzt, es kommen doch endlich ein paar Ergebnisse, mit denen er dann auch wuchern kann bei der Frage, wie geht es denn weiter im nächsten Jahr. Zunächst mal das Finale jetzt auf der legendären Rennstrecke und die wird Eddie auch sicherlich lieben, denn die MotoGP ist da auch oft gefahren, Laguna Seca in Kalifornien. Also für die IndyCars auch ein Höhepunkt. Der Titel um die Meisterschaft ist schon vergeben. Herr Palou hat wieder zugeschlagen. Alex Palou, ein Spanier, der seit Jahren in Amerika fährt. 5. Titel in 6 Jahren. Also der marschiert durch. Und das wäre eigentlich auch einer gewesen, wenn er das Geld und die Möglichkeiten, das richtige Management gehabt hätte für die Formel 1. So gut ist der nämlich tatsächlich. Bei Mick sieht es jetzt alles so nach aus. Die Gerüchteküche spricht davon, dass er wechseln wird. Und zwar in ein besseres Team. Ist noch nicht Unterschrift, die Unterschriften sind noch nicht da, aber er bringt ja auch der Mick ein bisschen Geld mit. Man spricht so von zwischen 6 und 8 Millionen Dollar, wow, die er als Sponsorenpaket mitbringt. Und da scheint es jetzt so zu sein, alles deutet darauf hin, dass er bei Michael Schenck Racing im nächsten Jahr fahren wird. Das ist ein deutlich besseres Team, die auch schon in jüngster Zeit IndyCar-Rennen gewonnen haben, auch schon das Indy 500 schon mal gewonnen haben. Also da wäre er, glaube ich, auch mit besseren Teamkollegen, mit besseren Technikern um sich, das ist jetzt zu wünschen, wir sollten die Daumen halten, dass das jetzt tatsächlich klappt. Das wäre eine aussichtsreichere Position für ihn im nächsten Jahr. Wir haben bisher in seiner Karriere bei Mick auch immer gesehen, er braucht eigentlich 2 Jahre. Es hat in der Formel 2 2 Jahre gedauert, hat in der Formel 3 2 Jahre gedauert. Immer im zweiten Jahr war er dann richtig stark. Er hat immer so ein bisschen die ersten 12 Monate in der neuen Serie mit neuen Reifen, mit neuen Autos als Schnupperzeit gebraucht. Im zweiten Jahr hat er aus den Erfahrungen seine Lehre gezogen und hat dann darauf aufbauen können. Das wünschen wir ihm jetzt auch. Interessant allerdings auch, dass wir in den letzten Tagen erfahren haben, dass Opel, die ja einsteigen in die Formel E Weltmeisterschaft, dass die sich natürlich intensiv um Mick gekümmert haben und ihn unbedingt holen wollten. Beim Start 2027 von Opel, der Rüsselsheimer, in der Formel E Weltmeisterschaft. Aber er hat abgewunken, hat gesagt, ich liebe Verbrennermotoren und die Formel E passt jetzt momentan in meinem Alter nicht in meinen Karriereplan. Aber ganz offenbar gab es da auch Verhandlungen und Gespräche und jetzt sieht es aber alles danach aus, als würde Mick in den USA bleiben und hoffentlich in einem etwas besseren Team.
Ich liebe Verbrennermotoren. Das ist spannend für einen Rennfahrer. Ich bin mir sicher, Opel hätte auch 2,50 Euro auf den Tisch gelegt, aber okay, das wird bei Schumachers jetzt nicht das ganz große Thema sein. Eddie, ich lese, also die DTM hat noch eine Woche Pause, dann geht es weiter auf dem Sachsenring mit dem vorletzten Rennwochenende, aber ich lese, dass es großen Unmut darüber gibt, dass manche Teams freiwillig das Samstagrennen aufgeben und im Grunde genommen freiwillig ausscheiden. Warum tun sie das? Ich vermute irgendeine Reifengeschichte, aber das ist natürlich ein kleines bisschen schwierig auch für die Zuschauer, die dann plötzlich sich denken, hoppla, wo sind denn die ganzen Autos am Samstag?
Völlig richtig, deine Vermutung, dass das was mit den Reifen zu tun hat. Wenn man dann am Samstag ohnehin merkt, man hat keine Chance und das Rennen aufgibt, dann hat man eben halt unter Umständen, wenn man das alles richtig geplant hat, am Sonntag einen zusätzlichen frischen Satz Pirelli-Einheitsreifen und kann dann natürlich am Sonntag ganz anders performen. Das ist so ein taktisches Spielchen, was sich da mittlerweile durchgesetzt hat. Ja, dieser Unmut ist verständlich. Es wird ja sowieso viel diskutiert. Ich war am letzten Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben übrigens bei der GT World Challenge am Nürburgring und war schwer begeistert, weil da waren unter anderem auch 14 aktuelle DTM-Fahrer am Start. Ansonsten die Creme de la Creme, das Who is Who des GT3-Sports mit der letztendlichen Titelentscheidung für das Windward Mercedes AMG-Team mit Luca Stolz, Lugi Auer, deinem österreichischen Landsmann und Maro Engel, der ja in diesem Jahr nach dem Sieg in Bathurst, den er ja zu Anfang der Saison schon geholt hat, und er ist ja auch immer noch in der DTM voll im Titelgeschäft, Maro Engel, der hat in diesem Jahr einen unglaublichen Lauf. Ich hoffe inständig für meine alte Heimat, für die DTM, dass da jetzt der Sport siegt und dass sich jetzt am Ende dann wieder eine ähnlich packende und spannende Titelentscheidung rauskristallisiert mit dem Finale in Hockenheim.
Okay, die Freisprechanlage bei Eddie. Letztes
Jahr zwischen Ayan Göwen und Lugi Auer. Es ist möglich. Ich hoffe, jetzt
setzt gerade aus. Wir haben Eddie kurz verloren, der Voice. Macht nichts. Hoffentlich kommt er bald wieder rein, aber es ist für mich jetzt das nächste Thema irgendwie. Wir haben The Balance of Performance, BOP, Inter DTM, jetzt haben wir diese Reifengeschichte. Das sind mir ein kleines bisschen als wohlwollenden Beobachter ein paar Themen zu viel eigentlich, die gar nichts mit dem Sportlichen zu tun haben. Warum macht sich die DTM selbst so schwer?
Also Balance of Performance kommen wir nicht drum rum, wenn du Autos völlig unterschiedlicher Konzepte, Motorenkonzepte, Fahrzeugkonzepte hast, die musst du angleichen, das ist klar. Das haben wir in anderen Rennserien auch, aber diese Reifengeschichte, wir haben ja seit 2026 einen völlig neuen Reifen, der nur für die DTM entstanden ist und gebaut wurde. Und da haben sie jetzt ein etwas kompliziertes Regelwerk gemacht, dass bei einigen Rennwochenenden du 3 Reifensätze pro Auto, pro Team bekommst. Und bei einigen anderen 4. Das könnte man relativ einfach jetzt regeln, diese Diskussion, die wir gerade, die du gerade angeschnitten hast, indem man sagt, okay, für alle Rennwochenenden gibt es 4 Sätze. Dann müsstest du am Samstag nicht sparen und dann würden es nicht diese verzerrten Bilder auch kommen, dass du natürlich Fans hast, die am Samstag sagen, wie, nur 12 Autos auf der Rennstrecke. Ich habe eigentlich für ein volles Starterfeld bezahlt. Und das vorzeitige taktische Parken würde auch keinen Sinn mehr machen, weil jeder am Sonntag dann noch einen neuen Reifensatz hätte. Also das ist eine Kleinigkeit, die man jetzt vielleicht in der Anfangsphase auch aus Sinn ein bisschen der CO2-Bilanz, man wollte möglichst nachhaltig sein, gemacht hat. Einige Rennstrecken, Rennwochenenden 3 Sätze, andere 4. Macht doch auch bei allen 4 und dann haben wir dieses Thema erledigt für nächstes Jahr. Es ist eine relativ kleine Entscheidung. Ich bin sicher, der ADAC wird das auch jetzt diskutieren und angehen.
Ja, im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es hört, aber der amerikanische Zugfahrer als solcher traut den Autofahrern nicht. Es ist, also wenn du in Europa irgendwo fährst und ein Zug macht sich bemerkbar, dann weißt du, es ist irgendwas fast passiert. Hier, ich glaube einfach, weil gerade Zeit ist, es ist jetzt 6.17 Uhr auf Long Island und der nämliche Zugfahrer ist schon der zweite jetzt während dieses Segments. Ja, wir haben Eddie kurzfristig verloren, aber vielleicht kommt er wieder zurück. Wenn nicht, kein Problem. Der Voice am Wochenende, was steht an diesem Wochenende Großes an? Wie gesagt, die DTM macht ja noch Pause, aber ich weiß, du wirst permanent wie immer mit allem beschäftigt sein, bevor wir natürlich zur Formel 1 jetzt gleich gehen mit Stefan Edel.
Ja, leider kann ich nicht nach Monza gehen, denn ich habe gerade momentan Fahrverbot. Ich bin ja nochmal operiert worden am Knie in Hamburg, bin jetzt wieder zurück zu Hause. Operationen oder 2 Operationen sogar sind gut verlaufen. Man ist optimistisch, aber ich darf momentan das linke Knie noch nicht belasten. Ich darf nicht Auto fahren. Deswegen, also ich glaube, wenn ich richtig rechne, Jens, 32. Besuch in Monza wird nicht stattfinden. Den müssen wir dann auf nächstes Jahr vertagen. Aber dann werde ich es halt von zu Hause aus verfolgen und dann in der nächsten Woche mit dir über Monza sprechen. Ist ja immer ein ganz fantastisches, besonderes Event. Mit sicherlich auch wieder vollem Haus bei einer erstärkten Scuderia. Jetzt in den letzten Rennen sind sie wieder gekommen. Das wird dafür sorgen, dass die Tifosi komplett ausflippen. Davon können wir mal ausgehen. Die ja sehr viel Spaß haben, in der Tat momentan nicht nur an der Formel 1, sondern auch die italienischen Motorradrennen sind ja wirklich gut besucht. Da im Übrigen noch ein netter kleiner Hinweis. Ja. Wir haben jetzt im Grunde ein komplett fertiges Starterfeld für die MotoGP 2027. Das ging ja über Monate, dass wir gar nicht wussten, wer ist dann, kommt denn wohin und wie und was. Wir werden eine Menge neue Rookies haben. Aber eins steht jetzt schon mal fest, egal wie das im nächsten Jahr, wie munter es ist und ob auch ein paar neue Namen aus der Moto2 kommen und aus der Superbike-WM kommen mit Nicolas Bollega, dem Weltmeister. Wir werden ein paar neue Namen haben, aber wir werden 27, 9 Spanier dabei haben und 6 Italiener. Und diese 6 Italiener sind natürlich alles Leute, die von Valentino Rossi mehr oder weniger nach oben gebracht worden sind. Also die Italiener sind da ein gutes Gegengewicht der Spanier. Die Spanier in der Formel 1 momentan wenig zu lachen. Jetzt bei den Italienern sieht es also jetzt besser aus. Sie haben 2 Fahrer dann im nächsten Jahr mehr dabei. Und insofern, ob auf 2 oder 4 Rädern, ob im Formelsport oder Tourenwagen oder Sportwagen. Italien, Monza ist immer fantastisch. Und das ist ein absolutes Highlight am kommenden Wochenende.
Naja, und genau darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Auch aus sportlicher Sicht, nicht nur aus atmosphärischer, mit Stefan Ehlen. Kurze Pause.